From Salt Lake City, Utah,
Salt Lake City. This is the übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Sonntagvormittagsversammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Besonders dankbar sind wir für die technischen Mittel, die es uns ermöglichen, bei dieser Konferenz gemeinsam Gott zu verehren. Wir freuen uns, den 200. Jahrestag der ersten Vision zu begehen, eines einzigartigen Ereignisses, das sich prägend und segensreich auf das Leben der Kinder Gottes in aller Welt auswirkt, da es die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi eingeleitet hat. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir hoffen, dass Sie gestärkt werden, wenn Sie nun an der Konferenz teilnehmen, sei es über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit. Für die Musik in dieser Versammlung, die zuvor aufgezeichnet wurde, sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz mit verschiedenen Dirigenten und Organisten. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Truth Eternal eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied O fest wie ein Felsen. Danach spricht Elder Brooke P. Hales von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied This is my beloved son.
Oh,
Heavenly Father, we are
Himmlischer
deeply
Vater,
grateful to come before the emperor this morning at the beginning.
Dass wir dir zu dir beten können zu Beginn dieser Konferenzversammlung. Wir sind zutiefst dankbar für die vielen Segnungen, die du uns gegeben hast, vor allem das Geschenk deines Sohnes Jesus Christus und sein Sühnopfer und die Gabe des Heiligen Geistes. Wir danken dir für das Hervorkommen des Buches Mormon und für den Propheten Joseph Smith, durch den die Wiederherstellung eingeleitet wurde, auch die Wiederherstellung des Priestertums mit all seinen Vollmachten, Schlüsseln und Verordnungen, vor allem auch der Siegelungsmacht. Wir sind dankbar für Präsident Nelson. Wir beten für ihn. Wir fühlen uns geehrt, ihm zu folgen. Und dass wir mit den verheißenen Segnungen, Wundern gesegnet werden können, wenn wir seinem Rat folgen. Bitte segne alle, die heute zu uns sprechen, dass wir ein offenes Herz und einen offenen Sinn haben und durch die Macht des Heiligen Geistes zuhören würden. Wir lieben dich und deinen Sohn und auch den Heiligen Geist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Ronald A. Rasband.
Wir freuen uns, jetzt von Elder Ronald A. Rasband vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihm folgen Schwester Bonnie H. Corden, Präsidentin der jungen Damen, und Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, es ist mir eine Ehre, bei dieser historischen Generalkonferenz zu sprechen, bei der wir Joseph Smiths erster Vision von Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus gedenken, die sich in einem wahrlich heiligen Hain zugetragen hat. Diese Vision war der herrliche Beginn der Wiederherstellung des Evangeliums und all dessen, was darauf folgte, vom Buch Mormon bis zur Rückkehr der Priestertumsvollmacht und Schlüssel, der Gründung der wahren Kirche des Herrn, der Tempel Gottes und der Propheten und Apostel, die das Werk Gottes in diesen letzten Tagen leiten. Dank göttlicher Vorsehung prophezeiten in alter Zeit Propheten Gottes, wenn vom Heiligen Geist dazu bewogen, in Bezug auf die Wiederherstellung und auf das, was sich in unserer Zeit, der letzten Evangeliumszeit und der Fülle der Zeiten ereignen sollte. Dieses Werk hat die Seele der damaligen Seher entflammt. Über Generationen hinweg sagten sie die Zukunft des Gottesreiches auf Erden vorher, hatten Träume und Visionen und prophezeiten von dem, was Jesaja als ein wunderbares Werk und ein Wunder bezeichnete. Zahlreiche Prophezeiungen haben sich durch die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi, einschließlich der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, erfüllt. Heute gehe ich jedoch nur auf einige der Prophezeiungen ein, die mir besonders gefallen. Meine treuen PV-Lehrerinnen haben mir davon erzählt, auch habe ich sie auf dem Schoß meiner herzensguten Mutter vernommen. Daniel, der durch seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus und durch das Einschreiten Gottes dienender Engel Löwen besänftigte, sah unsere Zeit in einer Vision. Er deutete einen Traum für den babylonischen König Nebukadnezar und prophezeite, dass die Kirche des Herrn in den letzten Tagen ohne Zutun von Menschenhand wie ein Stein vom Berg losbrechen würde. Ohne Zutun von Menschenhand heißt, durch göttliches Eingreifen werden die Kirche des Herrn an Größe zunehmen, bis sie die ganze Erde erfüllt und in Ewigkeit nicht untergeht, sondern in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Als felsenfestes Zeugnis dafür, dass Daniels Worte sich erfüllen, sehen wir, dass Mitglieder der Kirche auf der ganzen Welt die heutige Konferenz anschauen und anhören. Der treu dienende Apostel Petrus sprach von Zeiten der Wiederherstellung von allem, von jeher. Der Apostel Paulus schrieb, dass Gott in der Fülle der Zeiten in Christus alles vereinen werde, wobei Jesus Christus der Eckstein selbst sei. Diese Prophezeiungen wurden mir deutlich bewusst, als ich bei der Weihung des Romtempels in Italien anwesend war. Alle Propheten und Apostel waren dort und gaben Zeugnis für Jesus Christus, den Erlöser der Welt, so wie Petrus und Paulus es einst getan hatten. Die Kirche ist ein lebendiges Beispiel für diese Wiederherstellung, Brüder und Schwestern. Und unsere Mitglieder sind Zeugen dieser göttlichen Prophezeiung vor Alters. Joseph aus Ägypten prophezeite in Bezug auf die letzten Tage, einen Seher wird der Herr, mein Gott, erwecken, der ein erwählter Seher für die Frucht meiner Lenden sein wird, denn er wird das Werk des Herrn tun. Joseph Smith, der Prophet der Wiederherstellung, war dieser Seher. Johannes der Offenbarer prophezeite von einem Engel des Allmächtigen, der wichtige Teile der Wiederherstellung zusammenfügte. Er drückte dies so aus. Dann sah ich, ein anderer Engel flog hoch am Himmel. Er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden. Allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Dieser Engel war Moroni. Im Buch Mormon steht, dass er unsere Zeit sah. Im Zuge mehrerer Erscheinungen bereitete er Joseph Smith auf sein Wirken vor, darunter die Übersetzung des Buches Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Auch andere Propheten haben unsere Zeit vorhergesehen. Maleachi sagte über Elia, er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern. Elia kam und infolgedessen haben wir heute 168 Tempel in aller Welt. In jedem Tempel schließen würdige Mitglieder heilige Bündnisse und empfangen heilige Handlungen für sich selbst und ihre verstorbenen Vorfahren. Dieses heilige Werk, von dem in Maleachi die Rede ist, steht im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder im Mittelpunkt. Wir leben in der damals prophezeiten Zeit. Wir sind das Volk, das das zweite Kommen Jesu Christi einleiten soll. Wir sollen Gottes Kinder sammeln, diejenigen, die die Wahrheiten, Bündnisse und Verheißungen des immerwährenden Evangeliums anhören und annehmen möchten. Präsident Nelson bezeichnete dies als die größte Herausforderung, die größte Sache und das größte Werk heute auf Erden. Für dieses Wunder gebe ich mein Zeugnis. Im Auftrag von Präsident Russell M. Nelson habe ich im Februar dieses Jahres den Durban-Tempel in Südafrika geweiht. Diesen Tag werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich war mit Mitgliedern zusammen, die zum Evangelium gekommen waren, so wie Jeremia es vor langer Zeit prophezeit hatte. Einer aus jeder Stadt und zwei aus jeder Sippe. Die Lehre von Jesus Christus vereint uns alle rund um die Welt als Söhne und Töchter Gottes, als Brüder und Schwestern im Evangelium. Unabhängig davon, wie wir aussehen oder uns kleiden, sind wir ein Volk mit einem Vater im Himmel, dessen Plan es von Anfang an war und ist, dass seine Familie vereint ist, indem sie heilige Tempelbündnisse schließt und hält. 1834, anlässlich einer Zusammenkunft mit nur wenigen Priestertumsträgern in einem Schulhaus in Kirtland, prophezeite der Prophet Joseph Smith: Ihr seht heute Abend hier nur eine Handvoll Priestertumsträger. Diese Kirche aber wird Nord- und Südamerika erfüllen. Sie wird die Welt erfüllen. In den letzten Jahren bin ich durch die ganze Welt gereist und mit Mitgliedern der Kirche zusammengekommen. Meine Brüder vom Kollegium der Zwölf Apostel haben ähnliche Aufträge erfüllt. Doch wer kann schon mit unserem geschätzten Propheten Präsident Nelson mithalten, dessen Reisen ihn in den ersten 2 Jahren seiner Amtszeit als Präsident der Kirche zu den Heiligen in 32 Ländern und Gebieten innerhalb der USA geführt haben, wo er für den lebendigen Christus Zeugnis gab? Ich weiß noch, wie ich als junger Mann meine Missionsberufung erhielt. Ich wollte, wie mein Vater, mein Bruder und mein Schwager, den Menschen in Deutschland dienen. Ohne erst darauf zu warten, dass jemand aus der Familie nach Hause kommt, rannte ich zum Briefkasten und öffnete den Umschlag mit der Berufung. Ich las, dass ich in die Oststaatenmission mit Sitz in New York berufen wurde. Enttäuscht ging ich ins Haus, schlug die Heiligen Schriften auf und suchte Trost. Ich begann in Lehre und Bündnisse zu lesen. Siehe, ja, siehe, ich habe viel Volk an diesem Ort, in den Gebieten ringsum. Und eine wirksame Tür wird sich öffnen in den Gebieten ringsum, in diesem Land im Osten. Diese Prophezeiung an den Propheten Joseph Smith im Jahr 1833 war eine Offenbarung für mich. Da wusste ich, dass ich genau in die Mission berufen worden war, wo der Herr mich haben wollte. Ich verkündete die Wiederherstellung und ihren eindrucksvollen Anfang, als unser Vater im Himmel zu Joseph Smith sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Für die Kirche von großer Bedeutung ist die Prophezeiung Jesajas über 700 Jahre vor der Geburt Christi. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Zu ihm strömen alle Nationen. Ich stelle mir heute Millionen unserer Mitglieder und Freunde vor, die diese Versammlung übers Fernsehen, das Internet oder auf andere Weise verfolgen. Wir sitzen zusammen wie auf einem hohen Berg. Es war Brigham Young, der einst die prophetischen Worte sprach: Dies ist der richtige Ort. Die Heiligen Unter den Pionieren waren noch einige meiner Vorfahren, arbeiteten an der Errichtung Zions in den Rocky Mountains. Kraft des Willens und des Wohlgefallens dessen, der den Nationen der Erde gebietet. Ich stehe heute auf dem heiligen Boden, der schon Millionen von Besuchern angezogen hat. 2002 war Salt Lake City Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Der Tabernakelchor sang bei der Eröffnungsfeier und die Kirche bot den Gästen und Teilnehmern aus vielen verschiedenen Ländern Konzerte und Begleitprogramme. Ich werde nie vergessen, wie ich in den weltweit ausgestrahlten Abendnachrichten im Hintergrund den Tempel erblickte. Im Laufe der Jahre sind Präsidenten der Vereinigten Staaten, Könige, Richter, Ministerpräsidenten, Botschafter und Regierungsvertreter aus vielen Ländern nach Salt Lake City gekommen und haben sich mit unseren Führern getroffen. Präsident Nelson begrüßte Gäste vom Nationalen Verband für die Unterstützung von Schwarzen, einer Organisation in den Vereinigten Staaten, die sich für Gleichberechtigung ohne Rassendiskriminierung einsetzt. Es war ein denkwürdiger Moment, Seite an Seite mit diesen Führern zu stehen, als Präsident Nelson mit ihnen gemeinsam zu mehr Zivilcourage und Eintracht unter den Ethnien in der Welt aufrief. Viele andere Menschen sind zum Tempelplatz gekommen und haben sich mit den Führern der Kirche beraten. Im vergangenen Jahr fand hier bei uns beispielsweise die weltweite 68. Konferenz der Vereinigten Nationen statt, die sich mit zivilgesellschaftlichen Grundlagen befasst und zum ersten Mal in dieser Form außerhalb von New York abgehalten wurde. Wir kamen mit dem Religionsausschuss Vietnams sowie mit Botschaftern aus Kuba, den Philippinen, Argentinien, Rumänien, dem Sudan, Katar und Saudi-Arabien zusammen. Auch hatten wir den Generalsekretär der Islamischen Weltliga hier zu Gast. Was ich hier beschreibe, ist die Erfüllung der Prophezeiung Jesajas, dass die Nationen in den letzten Tagen zum Berg des Hauses des Herrn strömen werden. Der großartige Salt Lake Tempel steht inmitten dieser majestätischen Herrlichkeit. Es ist nicht die Landschaft, die die Menschen hergebracht hat, auch wenn sie wunderschön ist, sondern es ist der Wesenskern reiner Religion, die sich im Geist, im Wachstum, in der Güte und in der Großzügigkeit der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage und ihrer Mitglieder zeigt. Dass wir andere so lieben, wie Gott sie liebt und uns einer höheren Sache verpflichtet haben, die Joseph Smith als die Sache Christi bezeichnet hat. Wir wissen nicht, wann der Erretter zurückkehrt, aber dies wissen wir. Wir müssen in Herz und Sinn vorbereitet sein, würdig ihn zu empfangen und es als Vorzug betrachten, dass wir an allem teilhaben dürfen, was vor langer Zeit prophezeit wurde. Ich bezeuge, dass Präsident Russell M. Nelson der Prophet des Herrn auf der Erde ist. An seiner Seite stehen Apostel, die von Gott berufen sind und als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt wurden. Und, meine lieben Brüder und Schwestern, die Wiederherstellung geht weiter. Ich schließe mit der Prophezeiung Joseph Smiths und bezeuge, dass diese Worte wahr sind. Keine unheilige Hand kann den Fortschritt dieses Werks aufhalten. Verfolgung mag wüten, Horten mögen sich zusammenrotten, Armeen mögen aufgestellt werden. Verleumdung mag sich gegen uns richten, aber die Wahrheit Gottes wird vorwärts schreiten, unerschrocken, erhaben und unbeirrbar, bis sie jeden Kontinent durchdrungen, jeden Breitengrad erreicht, jedes Land überzogen hat und in jedem Ohr erklungen ist, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind. Und der erhabene Jehova sagt, das Werk ist getan. Ich bezeuge, dass diese Prophezeiung Joseph Smiths sich derzeit bereits erfüllt. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie den inspirierten Rat unseres Propheten, Präsident Russell M. Nelson, seiner Ratgeber, der Apostel und anderer Führer der Kirche befolgen und wenn Sie das beachten, was Propheten vor Alters über unsere Zeit vorausgesagt haben, werden sie tief im Herzen und in der Seele vom Geist und Werk der Wiederherstellung erfüllt werden. Ich verheiße ihnen, dass sie die Hand Gottes in ihrem Leben sehen, seine Eingebungen hören und seine Liebe verspüren werden. Im Namen Jesu Christi und mit Dankbarkeit für die Wiederherstellung seines Evangeliums und seiner Kirche, die Beweis seiner unvergleichlichen Liebe sind. Amen.
Brothers and sisters,
vor 200 Jahren ruhte auf einem jungen Mann in einem Wäldchen eine Säule aus Licht. In diesem Licht sah Joseph Smith Gott Vater und dessen Sohn Jesus Christus. Ihr Licht vertrieb die geistige Finsternis, die die Erde bedeckte, und wies Joseph Smith und uns allen den Weg nach vorn. Wegen des Lichts, das an jenem Tag offenbar wurde, können wir die Fülle der Segnungen erhalten, die uns durch das Sühnopfer unseres Erretters, Jesus Christus, zugänglich sind. Aufgrund der Wiederherstellung seines Evangeliums können wir mit dem Licht unseres Erretters erfüllt werden. Dieses Licht ist jedoch nicht einzig und allein für Sie und mich gedacht. Jesus Christus hat uns aufgefordert: Lasst euer Licht vor diesem Volk so leuchten, dass es eure guten Werke sieht und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlicht. Mir gefällt, dass es darum geht, dass andere sehen können. Dies ist die ernsthafte Bitte des Herrn, bewusster darauf zu achten, dass auch andere Menschen den Weg erkennen und dadurch zu Christus kommen können. Als ich 10 war, durfte unsere Familie Elder L. Tom Perry vom Kollegium der 12 Apostel bei uns daheim beherbergen, als er in meiner Heimatstadt einem Auftrag nachkam. Abends saßen unsere Familie und die Familie Perry im Wohnzimmer zusammen und genossen den leckeren Apfelkuchen meiner Mutter, während Elder Perry Geschichten von Heiligen aus aller Welt erzählte. Ich war davon ganz gefesselt. Es wurde schon spät, als meine Mutter mich in die Küche rief und mir eine einfache Frage stellte. »Bonnie, hast du die Hühner schon gefüttert?« Ich erschrak, das hatte ich ganz vergessen. Doch da ich unbedingt bei einem Apostel des Herrn sein wollte, meinte ich, die Hühner könnten doch bis zum nächsten Morgen fasten. Das trug mir ein entschiedenes Nein meiner Mutter ein. Gerade in diesem Augenblick kam Elder Perry in die Küche und fragte mit seiner durchdringenden Stimme ganz begeistert: »Hab ich da was vom Hühnerfüttern gehört? Dürfen mein Sohn und ich mit dir mitkommen?« Ach, wie viel Spaß es plötzlich machte, die Hühner zu füttern. Flugs holte ich unsere große gelbe Taschenlampe. Aufgeregt ging ich voran und hüpfte über den ausgetretenen Weg zum Hühnerstall. Die Taschenlampe schwang in meiner Hand hin und her, als wir das Maisfeld überquerten und durch das Weizenfeld gingen. Als wir bei dem kleinen Bewässerungsgraben ankamen, der den Weg kreuzte, sprang ich instinktiv darüber, wie ich es schon viele Abende zuvor gemacht hatte. Mir war gar nicht bewusst, wie sehr Elder Perry sich mühte, auf diesem dunklen, unbekannten Weg mit mir Schritt zu halten. Der tanzende Lichtschein war ihm jedenfalls keine Hilfe, und so sah er den Graben nicht. Ohne ein ruhig gehaltenes Licht als Sehhilfe trat er direkt ins Wasser und stöhnte laut auf. Ganz erschrocken drehte ich mich um und sah, wie mein neuer Freund den tropfnassen Fuß aus dem Graben hob und Wasser von seinem schweren Lederschuh abschüttelte. Mit einem durchnässten Schuh, aus dem das Wasser schwappte, half Elder Perry mir beim Hühnerfüttern. Als wir damit fertig waren, wies er mich liebevoll an: »Bonnie, ich muss den Weg sehen können. Das Licht muss dorthin scheinen, wo ich gerade gehe.« Ich leuchtete zwar mit der Lampe, aber nicht so, dass es Elder Perry etwas nützte. Nachdem ich nun wusste, dass er den Lichtschein meiner Lampe brauchte, um den Weg sicher zurücklegen zu können, hielt ich den Lichtkegel direkt vor seine Füße und wir konnten getrost heimkehren. Meine lieben Brüder und Schwestern, seit vielen Jahren denke ich nun schon über den Grundsatz nach, den Elder Perry mich lehrte. Mit der Aufforderung des Herrn, unser Licht so leuchten zu lassen, ist nicht bloß gemeint, dass ein Lichtschein irgendwie hin und her schwingen und die Welt dadurch ganz allgemein etwas heller werden soll. Vielmehr geht es darum, unser Licht so zu bündeln, dass andere den Weg zu Christus sehen können. Es geht darum, Israel auf dieser Seite des Schleiers zu sammeln und anderen zu helfen, den nächsten Schritt nach vorn zu erkennen, nämlich Bündnisse mit Gott zu schließen und zu halten. Der Erretter hat bezeugt: Siehe, ich bin das Licht. Ich habe euch ein Beispiel gesetzt. Schauen wir uns ein Beispiel aus seinem Leben an. Die Frau am Brunnen war Samariterin. Sie kannte Jesus Christus nicht und wurde auch in ihrer Gesellschaft von vielen als Ausgestoßene betrachtet. Als Jesus ihr begegnete, fing er ein Gespräch mit ihr an. Er sprach über Wasser. Dann führte er sie zum Meerlicht, als er erklärte, er sei das lebendige Wasser. Christus konnte sich sehr gut darin einfühlen, wer sie war und was sie brauchte. Er setzte da an, wo die Frau gerade war, und sprach zunächst über Wasser, also etwas Vertrautes und Gewöhnliches. Hätte er es dabei belassen, wäre es einfach eine nette Begegnung gewesen. Die Frau wäre jedoch nicht in die Stadt gelaufen und hätte nicht verkündet: Kommt her, seht, Ist er vielleicht der Messias? Im Laufe des Gesprächs erkannte sie allmählich Jesus Christus, wurde trotz ihrer Vergangenheit ein Werkzeug des Lichts und leuchtete anderen damit den Weg. Betrachten wir nun zwei Leute, die dem Beispiel des Erretters, der von seinem Licht abgab, folgten. Kevin, ein Bekannter von mir, erhielt vor kurzem bei einem Abendessen einen Platz neben einem Firmenchef. Besorgt fragte er sich, worüber man sich denn 2 Stunden lang unterhalten könne. Doch dann folgte er einer Eingebung und sagte: Erzählen Sie mir etwas über Ihre Familie. Woher kommen Ihre Vorfahren? Der Mann wusste über seine Herkunft kaum etwas und so zog Kevin sein Smartphone hervor und meinte: Ich habe eine App, mit der man Menschen mit ihrer Familie verbinden kann. Wollen wir doch mal sehen, was wir finden können. Nach einer längeren Unterhaltung fragte Kevins neuer Bekannter: Weshalb ist die Familie Ihrer Kirche so wichtig? Kevin antwortete schlicht: Wir glauben an das Leben nach dem Tod. Und wenn wir unsere Vorfahren ausfindig machen und ihren Namen zu einem heiligen Ort, dem Tempel, mitnehmen, können dort heilige Handlungen zur Ehe vollzogen werden, durch die unsere Familie selbst nach dem Tod zusammenbleibt. Kevin nahm als Ausgangspunkt etwas, was er und sein neuer Bekannter gemeinsam hatten. Dann fand er einen Weg, das Licht und die Liebe des Erretters zu bezeugen. Die zweite Geschichte dreht sich um Ella, die an einer Hochschule Basketball spielte. Das Beispiel, das sie gab, begann damit, dass sie ihre Missionsberufung erhielt, als sie gerade an der Hochschule war. Sie beschloss, den Brief vor ihren Mitspielerinnen zu öffnen. Diese wussten über die Kirche Jesu Christi fast gar nichts und hatten kein Verständnis für Ellas Wunsch, eine Mission zu erfüllen. Wiederholt betete sie, um zu erkennen, wie sie ihren Teamkameradinnen ihre Missionsberufung so erklären konnte, dass sie es verstanden. Ihre Antwort: Ich habe eine PowerPoint gemacht, so Ella, cool wie ich bin. Sie erzählte ihren Kameradinnen, dass sie in einer von über 400 Missionen tätig sein und vielleicht eine neue Sprache lernen werde. Sie wies besonders darauf hin, dass tausende Missionare gerade eine Mission erfüllten. Zum Schluss zeigte Ella ein Bild des Erretters und gab dieses kurze Zeugnis: Basketball gehört zu den wichtigsten Dingen in meinem Leben. Ich bin quer durchs Land gefahren und habe meine Familie verlassen, um für diese Trainerin und mit dieser Mannschaft zu spielen. Nur 2 Sachen sind mir wichtiger als Basketball: mein Glaube und meine Familie. Sollten Sie jetzt denken, das sind ja Beispiele von 1000 Wattstrahlern, ich habe aber höchstens 20 Watt, dann vergessen Sie bitte nicht, dass der Erretter bezeugte: Ich bin das Licht, das ihr hochhalten sollt. Er erinnert uns daran, dass er das Licht bringt, wenn wir nur andere auf ihn hinweisen. Sie und ich haben genug Licht, von dem wir jetzt schon abgeben können. Wir können den nächsten Schritt ausleuchten, damit jemand Jesus Christus näher kommen kann. Und dann den nächsten Schritt und noch einen. Fragen Sie sich: Wer braucht mein Licht, um den Weg zu finden, der für ihn wichtig ist, den er aber nicht sehen kann? Meine lieben Freunde, weshalb ist es so wichtig, dass wir unser Licht leuchten lassen? Der Herr hat uns gesagt, dass es noch immer viele auf Erden gibt, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist. Wir können ihnen helfen. Wir können unser Licht bewusst so leuchten lassen, dass andere sehen können. Wir können eine Einladung aussprechen. Wir können den Weg mit denjenigen gehen, die einen Schritt auf den Erretter zugehen, wie zögerlich das auch sein mag. Wir können und müssen Israel sammeln. Ich bezeuge, dass der Herr jede kleine Anstrengung groß machen wird. Der Heilige Geist wird uns eingeben, was zu sagen und zu tun ist. Bei solchen Versuchen müssen wir eventuell über unseren Schatten springen. Doch können wir gewiss sein, dass der Herr uns helfen wird, unser Licht leuchten zu lassen. Wie dankbar bin ich für das Licht des Erretters, das diese Kirche weiterhin durch Offenbarung führt. Ich bitte uns alle, dem Beispiel Jesu Christi zu folgen und einfühlsam auf unsere Mitmenschen zu achten. Halten Sie nach Gelegenheiten Ausschau und beten Sie auch dafür, Ihr Licht leuchten zu lassen, damit andere den Weg zu Jesus Christus erkennen können. Er hat diese großartige Verheißung ausgesprochen: Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bezeuge, dass unser Erretter Jesus Christus der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Licht und die Liebe der Welt ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation.
I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Last October,
Hat uns Präsident Russell M. Nelson aufgefordert, auf diese Frühjahrsgeneralkonferenz 2020 vorauszublicken, indem wir, jeder auf seine eigene Weise, zurückblicken, um zu erkennen, wie sich bei der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi die Erhabenheit der Hand Gottes gezeigt hat. Meine Frau und ich haben diese Aufforderung des Propheten beherzigt. Wir stellten uns vor, wir hätten Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt und uns die Glaubensansichten aus jener Zeit angesehen. Dabei stellten wir uns dann einige Fragen. Was würde uns fehlen? Was hätten wir gerne gehabt? Was hofften wir, dass Gott es uns als Antwort auf unser geistiges Sehnen geben möge? Zunächst einmal wurde uns klar, dass wir vor 200 Jahren von ganzem Herzen darauf gehofft hätten, dass eine wahrere Vorstellung von Gott wiederhergestellt werden möge als die, die damals vorherrschte. Denn das wahre Gottesbild war hinter jahrhundertealten Irrtümern und falschen Vorstellungen verborgen. Um es mit William Ellery Channing zu sagen, der damals ein bekannter Geistlicher war, wir hätten nach dem väterlichen Gott gesucht. Diese Eigenschaft hielt Channing für die oberste Lehre der Christenheit. Eine solche Lehre hätte die Gottheit als einen fürsorglichen Vater im Himmel betrachtet und nicht als strengen Richter, der gnadenlos Gericht hält, oder als einen Herrn, der sich früher mal für die Angelegenheiten hier auf Erden interessiert hat, jetzt aber anderswo im Universum beschäftigt ist. Ja, 1820 hätten wir gehofft, einen Gott zu finden, der zu unserer Zeit ebenso spricht und die Menschen leitet wie in vergangener Zeit. Einen wahrhaftigen Vater, erfüllt von einer solchen Liebe, wie man sie diesem Wort nur zuschreiben kann. Er wäre ganz gewiss kein kalter, willkürlicher Alleinherrscher, der ein paar Auserwählte für die Errettung vorherbestimmt hat und dann den Rest der Menschheit der Verdammnis überantwortet. Nein, er wäre ein Gott, dessen gesamtes Handeln, wie er selbst gesagt hat, der Welt zum Nutzen ist, denn er liebt die Welt und jeden ihrer Bewohner. Diese Liebe wäre sein ureigenster Grund, Jesus Christus, seinen einzig gezeugten Sohn, zur Erde zu schicken. Und da wir gerade von Jesus sprechen, hätten wir Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt, hätten wir mit großer Sorge festgestellt, dass sich unter den Christen Zweifel am Leben und an der Auferstehung des Erretters immer breiter machten. Deshalb hätten wir uns erhofft, dass die ganze Welt einen Beweis erhält, der den biblischen Bericht bestätigt, dass Jesus der Messias ist, buchstäblich der Sohn Gottes, Alpha und Omega und der einzige Erretter, den diese Welt jemals kennen wird. Eine unserer größten Hoffnungen wäre gewesen, dass weitere Beweise in Form heiliger Schrift vorgelegt werden, etwas, was ein weiterer Zeuge für Jesus Christus wäre und unser Wissen über seine wundersame Geburt, sein wunderbares Wirken, sein sühnendes Opfer und seine herrliche Auferstehung noch erweitert und vertieft. Ein solches Schriftstück wäre in der Tat Rechtschaffenheit herabgesandt aus dem Himmel und Wahrheit, die aus der Erde hervorgeht. Angesichts der Christenheit zu jener Zeit hätten wir gehofft, jemanden zu finden, der von Gott die wahre Priestertumsvollmacht erhalten hat, mit der er uns taufen, uns die Gabe des Heiligen Geistes übertragen und alle weiteren für die Erhöhung nötigen heiligen Handlungen vollziehen könne. 1820 hätten wir gehofft, dass die wortgewaltigen Verheißungen von Jesaja, Micha und anderen alten Propheten über die Rückkehr des erhabenen Hauses des Herrn in Erfüllung gehen. Es hätte uns begeistert, die Herrlichkeit der heiligen Tempel wieder aufgerichtet zu sehen, mit dem Geist, den Verordnungen, der Macht und der Vollmacht, ewige Wahrheiten zu lehren, die Wunden des Einzelnen zu heilen und Familien für immer aneinander zu binden. Ich hätte nicht geruht, bis ich jemanden gefunden hätte, der befugt ist, meiner geliebten Patricia und mir sagen zu dürfen, dass unsere Ehe an einem solchen Ort für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt ist. Niemals hätten wir diese Worte hören wollen, die wie ein böser Fluch klingen, bis dass der Tod euch scheidet. Ich weiß, dass es im Haus unseres Vaters viele Wohnungen gibt. Doch möchte ich sagen, sollte ich das Glück haben, eine davon zu bekommen, wäre sie für mich nur ein vermodertes Loch, wenn Pat und unsere Kinder dort nicht bei mir wohnen könnten. Und für unsere Vorfahren, von denen einige ihr Leben lang nicht ein einziges Mal den Namen Jesus Christus gehört haben, hätten wir gehofft, dass diese ungemein gerechten und barmherzigen Grundsätze aus der Bibel wiederhergestellt werden, dass nämlich die Lebenden stellvertretend für ihre verstorbenen Angehörigen errettende heilige Handlungen darbringen können. Ich kann mir nichts vorstellen, was Gottes liebevolle Fürsorge für jedes seiner Kinder auf Erden prachtvoller unter Beweis stellt, unabhängig davon, wann sie gelebt haben oder wo sie gestorben sind. Wir könnten unsere Auflistung dessen, was wir uns 1820 alles erhofft hätten, noch fortsetzen. Doch die wohl wichtigste Botschaft der Wiederherstellung lautet: Diese Hoffnungen wären nicht vergebens gewesen. Angefangen im heiligen Hain und weiter bis zum heutigen Tag wurden diese Wünsche Wirklichkeit und, so wie der Apostel Paulus und auch andere es ausgedrückt haben, zu einem sicheren und festen Anker der Seele. Was man einst nur erhoffte, ist inzwischen eine Tatsache. Soweit unser Blick zurück auf 200 Jahre, in denen Gott gut zur Welt gewesen ist. Doch was nun mit unserem Blick voraus? Wir haben noch immer Hoffnungen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Gerade in diesem Augenblick tragen wir einen Krieg gegen Covid-19 aus, bei dem es auf jeden ankommt. Dies führt uns ernüchternd vor Augen, dass ein Virus, das 1000-mal kleiner als ein Sandkorn ist, ganze Völker und die Weltwirtschaft in die Knie zwingen kann. Unsere Gebete sind bei denjenigen, die einen lieben Menschen durch diese neuzeitliche Pest verloren haben, wie auch bei den derzeit Erkrankten. Wenn wir die Krankheit besiegt haben, und das werden wir, setzen wir hoffentlich ebenso entschlossen alles daran, die Welt vom Virus Hunger und Stadtviertel und Länder vom Virus Armut zu befreien. Hoffen wir auch auf Schulen, in denen Schüler etwas lernen und keine Angst haben müssen, erschossen zu werden. Und darauf, dass jedem Kind Gottes das Geschenk persönlicher Würde zuteil wird, ungetrübt von jeglichen Vorurteilen rassistischer, ethnischer oder religiöser Natur. Dem allen liegt unsere stete Hoffnung auf mehr Beachtung der beiden größten Gebote zugrunde. Gott lieben, indem wir uns an seinen Rat halten, und unseren Nächsten lieben, indem wir freundlich und mitfühlend sind, geduldig und vergebungsbereit. Diese beiden Vorgaben von Gott sind noch immer und werden es auch immer sein, die einzige wahre Hoffnung darauf, dass wir unseren Kindern eine bessere Welt ermöglichen als die, die sie jetzt kennen. Neben diesen allgemeinen Wünschen hegen viele Zuhörer heute noch ganz persönliche Hoffnungen. Die Hoffnung, dass sich ihre Ehe verbessert. Oder die Hoffnung, dass sie überhaupt einmal heiraten. Die Hoffnung, dass sie eine Sucht überwinden. Und die Hoffnung, dass ein abgeirrtes Kind zurückkommt. Die Hoffnung, dass körperliche oder seelische Schmerzen jedweder Art verschwinden mögen. Da die Wiederherstellung die grundlegende Wahrheit bestätigt, dass Gott in dieser Welt am Werk ist, können wir hoffen, sollen wir hoffen, auch wenn alle Chancen gegen uns zu stehen scheinen. Das ist in der Schriftstelle gemeint, in der steht, dass Abraham gegen alle Hoffnung, doch voll Hoffnung geglaubt hat. Dass er also Glauben hatte, obwohl alles dagegen sprach, dass er und Sarah ein Kind bekommen würden, obwohl dies völlig unmöglich schien. Und so frage ich, wenn der erste Schritt zur Erfüllung so vieler unserer Hoffnungen aus dem Jahr 1820 mit einem Strahl göttlichen Lichts auf einen einfachen Jungen, der im Bundesstaat New York in einem Wäldchen kniete, möglich wurde, Sollten wir dann nicht auch hoffen, dass gerechte Wünsche und gottgefällige Sehnsüchte ebenso auf wundersame und wunderbare Weise vom Gott der Hoffnung erfüllt werden? Wir alle müssen daran glauben, dass wir das, was wir uns in Rechtschaffenheit wünschen, irgendwann und irgendwie erhalten werden. Brüder und Schwestern, wir wissen, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts einige Lücken in den Glaubensbekundungen gab. Wir wissen ebenfalls, dass auch heute in religiöser Hinsicht an manchen Stellen etwas fehlt, was dazu führt, dass manche noch immer hungern und hoffen. Wir wissen, dass etliche dieser Enttäuschungen dazu führen, dass einige Menschen die traditionellen Kirchen verlassen. Wir wissen auch, wie ein frustrierter Autor schrieb, dass viele führende Geistliche in unserer Zeit ratlos sind, wie sie auf diesen Trend reagieren sollen. Als Gegenmaßnahmen bieten sie eine Wassersuppe aus therapeutischem Gottesglauben, billigem symbolischem Aktivismus, sorgsam ausformulierten Irrlehren oder manchmal schlicht wenig inspirierendem Unsinn. Und all dies zu einer Zeit, in der die Welt so viel mehr braucht, in der die heranwachsende Generation so viel mehr verdient und obwohl Jesus damals, als er auf der Erde war, so viel mehr angeboten hat. Als Jünger Christi können wir es heute besser machen als die Israeliten, die vor langer Zeit klagten: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen. Ja, wenn wir letzten Endes unsere Hoffnung verlieren, verlieren wir unser letztes Gut, das uns aufrechterhält. Genau über dem Tor zur Hölle schrieb Dante in seiner göttlichen Komödie eine Warnung an alle Reisenden. Er schrieb: Lasst jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten. Das stimmt. Wenn die Hoffnung uns verlassen hat, umtoben uns die Flammen der Hölle von allen Seiten. Wenn wir also mit dem Rücken zur Wand stehen und, so wie es in einem Kirchenlied heißt, wenn alles flieht, wenn jede Stütze bricht, ist eine unserer unverzichtbarsten Tugenden die kostbare Gabe Hoffnung, die untrennbar verbunden ist mit unserem Glauben an Gott und unserer Nächstenliebe. In diesem Jubiläumsjahr blicken wir auf all das zurück, was uns gegeben wurde, und freuen uns, dass so viele Hoffnungen erfüllt wurden. Dabei denke ich an das, was eine nette junge, zurückgekehrte Missionarin vor ein paar Monaten in Johannesburg gesagt hat. Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt stehen zu bleiben. Ich möchte eine der schönsten Abschiedsreden aus den Heiligen Schriften etwas umformulieren und sage dann mit dem Propheten Nephi und dieser jungen Schwester: Meine geliebten Brüder und Schwestern, nachdem ihr diese ersten Früchte der Wiederherstellung empfangen habt, möchte ich fragen, ob alles getan ist. Siehe, ich sage euch nein. Ihr müsst mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn ihr das tut, spricht der Vater, ihr werdet ewiges Leben haben. Ich sage Dank für alles, was uns in dieser letzten und größten Evangeliumszeit gegeben worden ist, der Evangeliumszeit des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Die Gaben und Segnungen, die diesem Evangelium entspringen, bedeuten mir alles, wirklich alles. Um dem Vater im Himmel für all das zu danken, habe ich noch vieles zu tun, ehe ich kann ruhen, und Wege zu gehen, ehe ich kann stehen. Streben wir voran mit Liebe im Herzen und wandeln wir im Glanz der Hoffnung, der den Weg heiliger Erwartung erhält, auf dem wir nun schon seit 200 Jahren gehen. Ich bezeuge, dass die Zukunft ebenso voller Wunder und reichlicher Segnungen sein wird wie die Vergangenheit. Wir haben allen Grund, auf Segnungen zu hoffen, die jene noch übertreffen, die wir bereits empfangen haben. Denn dies ist das Werk des allmächtigen Gottes. Dies ist die Kirche mit fortdauernder Offenbarung und dies ist das Evangelium unbegrenzter Güte und Gnade. Für all diese Wahrheiten und so viel mehr gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen. Among our most indispensable
virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled, I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir in singing "Now Let Us Rejoice."
Wir singen gemeinsam mit dem Chor das Lied "O Fülle des Heiles", Nummer 3 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder David A. Bettner vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the
190th Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
In the sacred grove 200 years ago.
Vor 200 Jahren sah der junge Joseph Smith im Heiligen Hain Gott, den ewigen Vater und dessen Sohn Jesus Christus und sprach mit ihnen. Von ihnen erfuhr Joseph vom wahren Wesen der Gottheit und von fortdauernder Offenbarung, als diese überirdische Vision die letzte Evangeliumszeit, die Fülle der Zeiten, einläutete. Etwa 3 Jahre später wurde Josephs Schlafgemach, in Erwiderung seines innigen Gebets, am Abend des 21. September 1823 von Licht erfüllt, bis es schließlich heller war als am Mittag. Eine Gestalt erschien neben seinem Bett, nannte den Jungen beim Namen und sagte, er sei ein Bote aus der Gegenwart Gottes gesandt und heiße Moroni. Er unterrichtete Joseph über das Hervorkommen des Buches Mormon. Dann zitierte Moroni aus dem Buch Maleachi im Alten Testament, aber mit einer kleinen Abweichung vom Wortlaut der King James Bibel. Siehe, ich werde euch das Priestertum durch die Hand des Propheten Elia offenbaren, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, und er wird die Verheißungen, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern ins Herz pflanzen, und das Herz der Kinder wird sich ihren Vätern zuwenden. Wenn es nicht so wäre, würde die ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet werden. Wichtig ist, dass das, was Joseph Smith von Moroni über die Mission des Elia erfahren hat, die Tempelarbeit und die Familienforschung in den letzten Tagen eingeleitet hat und ein wichtiger Baustein bei der Wiederherstellung von all dem war, was Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. Ich bete um den Beistand des Heiligen Geistes, wenn wir gemeinsam etwas über die Bündnisse, Verordnungen und Segnungen lernen, die uns in den Tempeln der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zugänglich sind. Ich stelle zunächst eine grundlegende Frage. Warum war die Rückkehr Elias wichtig? Wir erfahren aus neuzeitlicher Offenbarung, dass Elia die Siegelungsmacht des melchisedekischen Priestertums innehatte und der letzte Prophet war, der sie vor der Zeit Jesu Christi besaß. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, der Geist, die Macht und die Berufung des Elia bestehen darin, dass man die Macht hat, die Schlüssel, die zur Fülle des melchisedekischen Priestertums gehören, innezuhaben und dass man alle zum Gottesreich gehörenden Verordnungen in Empfang nimmt. Ja, so weit, dass man das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern zuwendet, sogar derer, die im Himmel sind. Diese heilige Siegelungsvollmacht ist notwendig, damit, was du auf Erden binden wirst, im Himmel gebunden sein wird und was du auf Erden lösen wirst, im Himmel gelöst sein wird. Joseph Smith stellte außerdem klar, wie soll denn Gott dieser Generation zu Hilfe kommen? Er wird den Propheten Elia senden. Elia wird die Bündnisse offenbaren, wonach das Herz der Väter an die Kinder und die Kinder an die Väter gesiegelt werden. Elia erschien mit Mose auf dem Berg der Verklärung und übertrug diese Vollmacht auf Petrus, Jakobus und Johannes. Elia erschien auch zusammen mit Mose und Elias am 3. April 1836 im Kirtland-Tempel und übertrug die gleichen Priestertumsschlüssel auf Joseph Smith und Oliver Cowdery. Die Wiederherstellung der Siegelungsvollmacht durch Elia im Jahr 1836 war erforderlich, um die Welt auf das zweite Kommen des Erretters vorzubereiten und löste weltweit ein deutlich steigendes Interesse an Familienforschung aus. Das Wort Herz kommt in den Heiligen Schriften der Kirche über 1000 Mal vor. Dieses einfache, aber bedeutsame Wort steht oft für die inneren Regungen eines Menschen. Unser Herz, die Gesamtheit unserer Wünsche, Neigungen, Absichten, Beweggründe und unserer Einstellung, definiert, wer wir sind und bestimmt, was wir werden. Und im Werk des Herrn geht es im Kern um die Änderung, Wandlung und Reinigung des Herzens durch Evangeliumsbündnisse und heilige Handlungen des Priestertums. Wir bauen und betreten heilige Tempel nicht nur, um als Einzelner oder Familie ein denkwürdiges Erlebnis zu haben. Vielmehr sind die Bündnisse, die wir im Tempel empfangen, und die heiligen Handlungen, die dort vollzogen werden, unerlässlich für die Heiligung unseres Herzens und letztlich für die Erhöhung der Söhne und Töchter Gottes. den Kindern die Verheißungen ins Herz zu pflanzen, die den Vätern, also Abraham, Isaak und Jakob, bemacht wurden, das Herz der Kinder ihren eigenen Vätern zuzuwenden. Familienforschung und stellvertretend im Tempel vorgenommene heilige Handlungen sind Anstrengungen, die Menschen auf beiden Seiten des Schleiers zugutekommen. Wenn wir uns diesem heiligen Werk eifrig widmen, befolgen wir die Gebote, Gott und unseren Nächsten zu lieben und zu dienen. Und dieser selbstlose Dienst hilft uns wahrhaftig, ihn zu hören und zum Erretter zu kommen. Die heiligsten Bündnisse und Handlungen des Priestertums werden nur in einem Tempel empfangen, dem Haus des Herrn. Alles, was man im Tempel lernt und tut, unterstreicht die Göttlichkeit Jesu Christi und seine Rolle im großen Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat. Präsident Ezra Taft Benson hat ein wichtiges Muster beschrieben, dessen sich der Erlöser bedient, um die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Er hat gesagt, der Herr wirkt von innen nach außen, die Welt wirkt von außen nach innen. Die Welt will die Menschen aus den Elendsvierteln holen. Christus holt das Elend aus den Menschen und dann lassen sie die Elendsviertel von alleine hinter sich. Die Welt will den Menschen formen, indem sie seine Umwelt ändert. Christus ändert den Menschen und dieser ändert dann seine Umwelt. Die Welt möchte das Verhalten des Menschen formen, Christus aber kann das Wesen des Menschen ändern. Bündnisse und heilige Handlungen des Priestertums sind im fortdauernden Prozess der geistigen Wiedergeburt und Wandlung von zentraler Bedeutung. Sie sind das Mittel, mit dem der Herr mit jedem von uns von innen nach außen wirkt. Bündnisse, die man standhaft hält, die man immer im Gedächtnis hat und die mit dem Geist des lebendigen Gottes wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch geschrieben sind, verleihen Sinn und die Gewissheit, dass es Segnungen im Erdenleben und in der Ewigkeit gibt. Heilige Handlungen, die man würdig empfängt und an die man stets denkt, öffnen die Kanäle des Himmels, durch die die Macht des Göttlichen in unser Leben fließen kann. Wir kommen nicht in den Tempel, um uns vor den Übeln der Welt zu verstecken oder ihnen zu entkommen. Vielmehr kommen wir in den Tempel, um die Welt des Bösen zu bezwingen. Wenn wir die Macht des Göttlichen in unser Leben einlassen, indem wir heilige Handlungen des Priestertums empfangen und heilige Bündnisse eingehen und halten, werden wir mit Kraft gesegnet, die unsere eigene übersteigt, um die Versuchungen und Herausforderungen des Erdenlebens zu überwinden und Gutes zu tun und gut zu werden. Der erste Tempel dieser Evangeliumszeit wurde in Kirtland in Ohio erbaut und am 27. März 1836 geweiht. In einer Offenbarung an den Propheten Joseph Smith, eine Woche nach der Weihung, verkündete der Herr: Lasst das Herz all meines Volkes sich freuen, das mit all seiner Macht meinem Namen dieses Haus gebaut hat. Ja, das Herz Tausender und Zehntausender wird sich sehr freuen, infolge der Segnungen, die ausgegossen werden sollen, und des Endowments, mit dem meine Diener in diesem Haus ausgerüstet worden sind. Und der Ruhm dieses Hauses wird sich in fremde Länder ausbreiten. Und das ist der Anfang der Segnung, die meinem Volk auf das Haupt ausgegossen werden wird. Bitte beachten Sie die Formulierungen: Das Herz Tausender und Zehntausender wird sich sehr freuen und der Ruhm dieses Hauses wird sich in fremde Länder ausbreiten. Dies waren verblüffende Erklärungen im April 1836, als die Kirche nur ein paar Handvoll Mitglieder und nur einen Tempel hatte. Jetzt, im Jahr 2020, haben wir 168 Tempel in Betrieb. 49 weitere Tempel befinden sich in Bau oder sind angekündigt worden. Das Haus des Herrn wird auf den Inseln des Meeres errichtet, sowie in Ländern und an Orten, von denen bisher viele gedacht haben, dass sie kaum für einen Tempel in Frage kommen dürften. Das Endowment wird derzeit in 88 Sprachen dargeboten und wird noch in vielen weiteren Sprachen verfügbar werden, je mehr Tempel gebaut werden, damit noch mehr Kinder Gottes diese Segnungen empfangen können. In den nächsten 15 Jahren wird die Anzahl der Sprachen, in denen die Tempelverordnungen verfügbar sind, sich wahrscheinlich verdoppeln. Dieses Jahr werden wir für 18 Tempel den ersten Spatenstich vornehmen und den Bau beginnen. Im Gegensatz dazu dauerte es 150 Jahre, bis die ersten 18 Tempel errichtet waren. Von der Gründung der Kirche 1830 bis zur Weihung des Tokio-Tempels in Japan durch Präsident Spencer W. Kimball 1980. Denken wir nur daran, wie sich die Tempelarbeit allein in der Lebenszeit von Präsident Russell M. Nelson beschleunigt hat. Als Präsident Nelson am 9. September 1924 geboren wurde, hatte die Kirche 6 Tempel in Betrieb. Als er am 7. April 1984, 60 Jahre später, zum Apostel ordiniert wurde, waren 26 Tempel in Betrieb, ein Zuwachs von 20 Tempeln in 60 Jahren. Als Präsident Nelson als Präsident der Kirche bestätigt wurde, waren 159 Tempel in Betrieb, ein Zuwachs von 133 Tempeln in den 34 Jahren, die er als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel tätig war. Seit Präsident Nelson am 14. Januar 2018 Präsident der Kirche wurde, hat er 35 neue Tempel angekündigt. 96% der bestehenden Tempel wurden zu Präsident Nelsons Lebzeiten geweiht. 84% wurden geweiht, seit er zum Apostel ordiniert wurde. Als Mitglieder der wiederhergestellten Kirche des Herrn verfolgen wir erstaunt und bewundernd, wie sein Werk in den letzten Tagen immer mehr an Fahrt aufnimmt. Und es wird noch mehr Tempel geben. Brigham Young hat prophezeit, damit dieses Werk verrichtet werden kann, wird es nicht nur einen Tempel geben müssen, sondern Tausende. Und Tausende und Zehntausende von Männern und Frauen werden in diese Tempel gehen und für die Menschen amtieren müssen, die so weit in der Vergangenheit gelebt haben, wie der Herr es offenbart. Verständlicherweise ist die Ankündigung eines jeden neuen Tempels eine Quelle großer Freude und ein Grund, dem Herrn zu danken. Allerdings müssen wir uns vor allem auf die Bündnisse und Verordnungen konzentrieren, die unser Herz wandeln und unsere Hingabe an den Erretter vertiefen können und nicht einfach nur auf den Standort oder die Schönheit des Gebäudes. Die grundlegenden Verpflichtungen, die auf uns als Mitglieder der wiederhergestellten Kirche des Herrn ruhen, sind erstens, ihn zu hören und uns das Herz durch Bündnisse und Verordnungen wandeln zu lassen, sowie zweitens, die von Gott übertragene Aufgabe, allen Menschen auf beiden Seiten des Schleiers die Segnungen des Tempels zu bringen, freudig zu erfüllen. Mit seiner Weisung und Hilfe werden wir wahrhaftig diese heiligen Aufgaben erfüllen. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, die Errichtung Zions ist eine Sache, die dem Gottesvolk zu allen Zeiten am Herzen gelegen hat. Ein Gegenstand, von dem Propheten, Priester und Könige mit besonderer Freude gesprochen haben. Sie haben mit freudiger Erwartung nach dem Tag Ausschau gehalten, nämlich der Zeit, in der wir leben. Angefeuert von himmlischer Vorfreude haben sie unseren Tag besungen und beschrieben und davon prophezeit. Sie sind aber gestorben, ohne ihn erlebt zu haben. Wir dürfen die Herrlichkeit der letzten Tage erblicken, daran teilhaben und sie herbeiführen helfen. Das himmlische Priestertum wird sich mit dem irdischen vereinigen, um dieses große Ziel zu verwirklichen. Ein Werk, das Gott und die Engel seit Generationen voll Freude betrachtet haben, das die Seele der Patriarchen und Propheten in alter Zeit entflammt hat. Ein Werk, das dazu bestimmt ist, den Untergang der finsteren Mächte ebenso herbeizuführen wie die Erneuerung der Erde, die Herrlichkeit Gottes und die Errettung der Menschheit. Ich bezeuge, dass der Vater und der Sohn Joseph Smith erschienen sind und dass Elia die Siegelungsvollmacht wiederhergestellt hat. Heilige Tempelbündnisse und Verordnungen können uns stärken und unser Herz läutern, wenn wir den Herrn hören und die Macht des Göttlichen in unserem Leben empfangen. Ich bezeuge auch, dass dieses Werk der letzten Tage die Mächte der Finsternis vernichten und die Errettung der Menschheit herbeiführen wird. Für diese Wahrheiten gebe ich Zeugnis im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. But they died without the sight. It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes, a work that God and angels have contemplated with delight for generations past.
that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets, a work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who have spoken
to us in this. Wir bedanken uns bei allen, die bisher zu uns gesprochen haben. Und danken auch dem Tabernakelchor am Tempelplatz für die schöne Musik am heutigen Vormittag. Vor den Worten unseres Schlusssprechers singt der Chor das Lied Israel, der Herr ruft alle. Danach freuen wir uns, von unserem lieben Propheten Präsident Russell M. Nelson zu hören. Nach Präsident Nelsons Worten singt der Chor die Hosanna-Hymne und auf ein Zeichen des Dirigenten singen wir dann gemeinsam mit dem Chor das Lied Der Geist aus den Höhen, Nummer 2 im Gesangbuch. Das Schlussgebet spricht dann Elder Peter M. Johnson von den 70ern.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, wie dankbar bin ich doch, dass wir uns dank der Mittel der Technik an diesem Sonntagvormittag zum Gottesdienst versammeln können. Wie gesegnet sind wir doch mit der Erkenntnis, dass das Evangelium Jesu Christi auf Erden wiederhergestellt worden ist. In den vergangenen Wochen haben die meisten von uns Einschnitte in ihrem Privatleben erfahren. Erdbeben, Brände, Überschwemmungen, Seuchen und ihre Nachwirkungen haben die gewohnten Abläufe unterbrochen und zu einer Verknappung von Lebensmitteln, Konsumgütern und Rücklagen geführt. Angesichts dessen möchten wir Sie loben und Ihnen danken, dass Sie sich in diesen unruhigen Zeiten dafür entschieden haben, das Wort des Herrn zu hören und dazu mit uns zur Generalkonferenz zusammenzukommen. Die zunehmende Finsternis, die mit Bedrängnissen einhergeht, lässt das Licht Jesu Christi nun umso heller erstrahlen. Überlegen Sie nur, wie viel Gutes wir in dieser Zeit weltweiter Umwälzung tun können. Ihre Liebe zum Erretter und Ihr Glaube an ihn mag sehr wohl für jemanden der Auslöser sein, die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi zu entdecken. In den vergangenen beiden Jahren sind meine Frau und ich überall auf der Welt mit Tausenden von Ihnen zusammengekommen. Wir haben uns mit Ihnen unter freiem Himmel und in Festsälen von Hotels versammelt. An jedem Ort habe ich gespürt, dass die Auserwählten des Herrn um mich waren und dass sich die Sammlung Israels vor meinen Augen abspielte. Wir leben in jenen Tagen, die unsere Vorväter voll Erwartung erhofft haben. Wir sitzen in der ersten Reihe und können live beobachten, was der Prophet Nephi nur in einer Vision sah, dass nämlich das Lamm Gottes auf das Bundesvolk des Herrn, das über den ganzen Erdboden zerstreut war, herabkommen sollte. Und es war mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet. Sie, meine Brüder und Schwestern, gehören zu diesen Männern, Frauen und Kindern, die Nephi sah. Man stelle sich das einmal vor. Ganz gleich, wo und in welchen Verhältnissen sie leben, der Herr Jesus Christus ist ihr Erretter. Und Gottes Prophet, Joseph Smith, ist ihr Prophet. Er wurde vor der Grundlegung dieser Erde vorherordiniert, der Prophet dieser letzten Evangeliumszeit zu sein, in der den Heiligen nichts vorenthalten werden wird. Offenbarung vom Herrn fließt dabei im Rahmen der fortdauernden Wiederherstellung unvermindert weiter. Was bedeutet es für Sie, dass das Evangelium Jesu Christi auf Erden wiederhergestellt worden ist? Es bedeutet, dass Sie und Ihre Familie für immer aneinander gesiegelt werden können. Es bedeutet, dass Sie, weil Sie sich von jemandem mit Vollmacht von Jesus Christus haben taufen lassen und als Mitglied seiner Kirche bestätigt wurden, jederzeit den Heiligen Geist als Begleiter bei sich haben können. Er wird Sie leiten und beschützen. Es bedeutet, dass Sie niemals ohne Trost oder einen Zugang zur Macht Gottes als Hilfe zurückgelassen werden. Es bedeutet, dass die Macht des Priestertums Ihnen ein Segen sein kann, wenn Sie unerlässliche heilige Handlungen empfangen und Bündnisse mit Gott schließen und halten. Was für ein Anker sind diese Wahrheiten für unsere Seele, insbesondere in diesen Zeiten, in denen die Winde toben. Das Buch Mormon beschreibt den klassischen Aufstieg und Niedergang zweier großer Kulturen. Ihre Geschichte zeigt, wie leicht es einer Mehrheit der Bevölkerung fällt, Gott zu vergessen, Warnungen der Propheten des Herrn in den Wind zu schlagen und nach Macht, Popularität und den Vergnügungen des Fleisches zu trachten. Immer wieder haben frühere Propheten dem Volk Großes und Wunderbares verkündet. Aber es glaubte nicht daran. Das ist heute nicht anders. Über Jahre hinweg
ist an geweihten Rednerpulten überall auf der Welt Großes und Wunderbares zu hören gewesen. Doch die meisten Menschen nehmen diese Wahrheiten nicht an, weil sie entweder nicht wissen, wo sie danach suchen sollen, oder weil sie jenen zuhören, die nicht die ganze Wahrheit besitzen, oder weil sie die Wahrheit zugunsten weltlicher Ziele verworfen haben. Der Widersacher ist schlau. Jahrtausende lang hat er das Gute böse und das Böse gut erscheinen lassen. Seine Botschaften sind für gewöhnlich laut, verwegen und überheblich. Die Botschaften von unserem Vater im Himmel hingegen sind auffallend anders. Er verständigt sich einfach, leise und mit derart verblüffender Klarheit, dass wir ihn nicht missverstehen können. Beispielsweise hat er jedes Mal, wenn er den Sterblichen auf Erden seinen einzig gezeugten Sohn vorstellte, bemerkenswert wenige Worte verwendet. Auf dem Berg der Verklärung sagte Gott zu Petrus, Jakobus und Johannes: Dieser ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Seine Worte an die Nephiten im damaligen Land Überfluss lauteten: Seht meinen geliebten Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, in dem ich meinen Namen verherrlicht habe, ihn höret. Und zu Joseph Smith sagte Gott in jener tiefgründigen Kundgebung, mit der die jetzige Evangeliumszeit eingeleitet wurde, schlicht und einfach: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Beachten Sie nun, meine lieben Brüder und Schwestern, die Tatsache, dass in den drei soeben genannten Beispielen die beteiligten Menschen, kurz bevor der Vater den Sohn vorstellte, verängstigt und in gewissem Maße verzweifelt waren.
Die Apostel hatten Angst,
als sie Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung von einer Wolke umhüllt sahen. Die Nephiten hatten Angst, weil sie mehrere Tage Zerstörung und Finsternis überstanden hatten. Joseph Smith befand sich, kurz bevor die Himmel sich auftaten, im Griff einer finsteren Macht. Unser Vater weiß, wenn uns Unsicherheit und Angst umringen, ist das, was uns am allermeisten hilft, seinen Sohn zu hören. Denn wenn wir bestrebt sind, seinen Sohn zu hören, ihn wirklich zu hören, dann werden wir unter allen Umständen so geführt, dass wir wissen, was wir machen sollen. Die allerersten Worte im Buch Lehre und Bündnisse lauten: Horcht auf! Was hier so viel bedeutet wie: Hört mir zu, hört auf mich. Ihn höre heißt: Horche ihm zu, hör, was der Retter sagt, und befolge dann seinen Rat. Mit diesen beiden Worten, ihn höre, gibt Gott uns ein Muster vor, wie wir in diesem Leben erfolgreich, glücklich und froh sein können. Wir sollen die Worte des Herrn hören, auf sie horchen und dann befolgen, was er uns gesagt hat. Unsere Bemühungen als Jünger Jesu Christi, ihn zu hören, müssen sehr zielgerichtet sein. Wir müssen uns bewusst und beständig anstrengen, unser tägliches Leben mit seinen Worten, seinen Lehren, seinen Wahrheiten anzufüllen. Wir dürfen uns einfach nicht auf Informationen verlassen, auf die wir in den sozialen Medien stoßen. Angesichts von Milliarden Wörtern im Internet und einer von Werbung überfluteten Welt, in die der Widersacher immerzu mit seinen lärmenden, schändlichen Bestrebungen eindringt. Wohin können wir uns da wenden, um den Herrn zu hören? Wir können uns den Heiligen Schriften zuwenden. Sie klären uns über Jesus Christus und sein Evangelium auf, die Größe seines Sühnopfers und den großen Plan unseres Vaters für unser Glücklichsein und unsere Erlösung. Dass wir uns täglich in das Wort Gottes vertiefen, ist für unser geistiges Überleben unverzichtbar. besonders in dieser Zeit zunehmender Umwälzung und zunehmenden Böses. Wenn wir uns täglich an den Worten Christi weiden, werden uns die Worte Christi sagen, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen sollen, an die wir niemals gedacht hätten. Auch im Tempel. Das Haus des Herrn ist ein Haus des Lernens. Dort lehrt der Herr auf seine eigene Art und Weise. Dort lehrt uns jede heilige Handlung etwas über den Erretter. Dort lernen wir, wie wir den Vorhang teilen und uns noch klarer mit dem Himmel verständigen können. Dort lernen wir, wie wir den Widersacher in die Schranken weisen und die Priestertumsmacht des Herrn heranziehen können, um uns und unsere Lieben zu stärken. Wie eifrig sollte doch jeder von uns darauf bedacht sein, dort Zuflucht zu suchen. Planen Sie doch bitte, sobald die vorübergehenden Einschränkungen wegen Covid-19 aufgehoben werden, regelmäßig Zeit für die Gottesverehrung und den Dienst im Tempel ein. Jede Minute dieser Zeit wird für Sie und Ihre Familie ein Segen sein, wie nichts anderes es sein kann. Nehmen Sie sich Zeit, über das, was Sie dort hören und empfinden, nachzudenken. Bitten Sie den Herrn, Ihnen zu zeigen, wie man die Himmel zu Ihrem Wohl und zum Wohle derer, die Sie lieben und denen Sie dienen, öffnet. Auch wenn die Gottesverehrung im Tempel derzeit nicht möglich ist, bitte ich Sie doch, zunehmend Familienforschung zu betreiben und auch das Indexieren nicht zu vergessen. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie mehr Zeit im Tempel und mit Familienforschung verbringen, wächst und verbessert sich auch Ihre Fähigkeit, den Herrn zu hören. Wir hören ihn auch klarer, wenn wir unsere Fähigkeit verfeinern, die Einflüsterungen des Heiligen Geistes zu erkennen. Es war noch nie so dringend geboten wie gerade jetzt, dass man weiß, wie der Geist spricht. In der Gottheit ist der Heilige Geist der Bote. Er bringt ihnen Gedanken in den Sinn, die der Vater und der Sohn sie empfangen lassen möchten. Er ist der Tröster. Er bringt ihnen ein beruhigendes Gefühl ins Herz. Er bezeugt die Wahrheiten, bestätigt, was wahr ist, wenn sie das Wort des Herrn hören oder lesen. Ich wiederhole meine Bitte an Sie, alles zu tun, was Sie können, um Ihre geistige Fähigkeit, persönliche Offenbarung zu empfangen, zu erweitern. Wenn Sie das tun, werden Sie leichter erkennen, wie es mit Ihrem Leben weitergehen soll, was Sie in Krisenzeiten machen sollen und wie Sie die Versuchungen und Täuschungen des Widersachers wahrnehmen und ihnen aus dem Weg gehen können. Und schließlich hören wir den Herrn auch dann, wenn wir die Worte der Propheten, Seher und Offenbarer befolgen. Ordinierte Apostel Jesu Christi legen stets Zeugnis für ihn ab. Sie weisen uns den Weg auf unserer Bahn durch das bedrückende Labyrinth unserer irdischen Erfahrungen. Was wird geschehen, wenn Sie auf das, was der Erretter gesagt hat und was er jetzt durch seine Propheten sagt, zielgerichteter hören, darauf horchen und es befolgen? Ich verheiße Ihnen, dass Sie mit zusätzlicher Kraft gesegnet werden, Versuchungen, Konflikten und Schwächen zu begegnen. Ich verheiße Ihnen Wunder in Ihrer Ehe, Ihren familiären Beziehungen und in der täglichen Arbeit. Und ich verheiße Ihnen, dass Ihre Fähigkeit, Freude zu empfinden, selbst dann zunehmen wird, wenn die Spannungen in Ihrem Leben zunehmen. Diese Frühjahrsgeneralkonferenz 2020 bietet uns den Anlass, eines Ereignisses zu gedenken, das die Welt verändert hat. Als wir diesem 200. Jahrestag der ersten Vision von Joseph Smith entgegenblickten, überlegten wir als erste Präsidentschaft und Rat der 12 Apostel, was wir tun könnten, um auf angemessene Weise dieses einzigartige Ereignis zu begehen. Diese Gotteserscheinung leitete die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi und die Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten ein. Wir fragten uns, ob ein Denkmal errichtet werden sollte. Doch als wir über die einzigartige historische und internationale Bedeutung dieser ersten Vision nachdachten, fühlten wir uns gedrängt, ein Denkmal nicht aus Granit oder Stein, sondern aus Worten zu errichten. Worte in einer feierlichen und heiligen Proklamation, geschrieben, nicht eingraviert in Tafeln aus Stein, sondern eingebrannt in die Tafeln aus Fleisch unseres Herzens. Seit der Gründung der Kirche wurden nur 5 Proklamationen herausgegeben. Die letzte davon war die Proklamation zur Familie, die 1995 von Präsident Gordon B. Hinckley vorgelegt wurde. Nun, da wir über diese bedeutende Zeit in der Geschichte der Welt und über den Auftrag des Herrn nachdenken, in Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu Christi, das zerstreute Israel zu sammeln, geben wir, die erste Präsidentschaft und der Rat der 12 Apostel, die folgende Proklamation heraus. Sie trägt den Titel: Die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi zum 200. Jahrestag, eine Proklamation an die Welt. Sie wurde von der ersten Präsidentschaft und dem Rat der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verfasst. Sie ist auf April 2020 datiert. Zur Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich diese Proklamation im Heiligen Hain, wo Joseph Smith erstmals den Vater und den Sohn gesehen hat, vorab aufgenommen. Wir erklären feierlich, dass Gott seine Kinder in jedem Land der Welt liebt. Gott Vater hat uns die göttliche Geburt, das unvergleichliche Leben und das unbegrenzte Sühnopfer seines geliebten Sohnes Jesus Christus geschenkt. Dank der Macht des Vaters ist Jesus wieder auferstanden und hat den Sieg über den Tod errungen. Er ist unser Retter, unser Vorbild und unser Erlöser. Vor 200 Jahren, an einem schönen Frühlingsmorgen im Jahr 1820, wollte der junge Joseph Smith wissen, welcher Kirche er sich anschließen solle, und ging in der Nähe seines Elternhauses im Bundesstaat New York in einen Wald, um dort zu beten. Er hatte Fragen zur Errettung seiner Seele und vertraute darauf, dass Gott ihn leiten werde. In aller Demut erklären wir, dass ihm als Antwort auf sein Gebet Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus erschienen sind und die in der Bibel vorhergesagte Wiederherstellung von allem eingeleitet haben. In dieser Vision erfuhr er, dass nach dem Tod der ursprünglichen Apostel die Kirche Christi aus der Zeit des Neuen Testaments von der Erde verschwunden war. Joseph sollte bei der Rückkehr dieser Kirche eine wichtige Rolle spielen. Wir bekräftigen, dass auf Weisung des Vaters und des Sohnes himmlische Boten erschienen sind, die Joseph unterwiesen und die Kirche Jesu Christi erneut aufgerichtet haben. Der auferstandene Johannes der Täufer stellte die Vollmacht wieder her, durch Untertauchen zur Vergebung der Sünden zu taufen. 3 der ursprünglichen 12 Apostel, Petrus, Jakobus und Johannes, stellten das Apostelamt und die Schlüssel der Priestertumsvollmacht wieder her. Auch andere Boten kamen, darunter Elia, der die Vollmacht wiederherstellte, Familien für immer zu vereinen, sodass ihre Verbindung über den Tod hinaus besteht. Wir bezeugen ferner, dass Joseph Smith von Gott die Gabe und Macht erhalten hat, einen Bericht aus alter Zeit zu übersetzen. Das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus. Auf den Seiten dieses heiligen Buches wird auch geschildert, wie Jesus Christus kurz nach seiner Auferstehung unter den Menschen in der westlichen Erdhälfte gewirkt hat. In diesem Buch erfährt man etwas über den Sinn des Lebens, und darin wird auch die Lehre von Christus dargelegt, die eng mit dem Sinn des Lebens verbunden ist. Als mit der Bibel zusammengehörige Heilige Schrift bezeugt das Buch Mormon, dass alle Menschen Söhne und Töchter eines liebevollen Vaters im Himmel sind, dass Gott einen Plan für das Leben eines jeden von uns hat und dass Gottes Sohn Jesus Christus heute ebenso zu den Menschen spricht wie in alter Zeit. Wir erklären, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die am 6. April 1830 gegründet wurde, die wiederhergestellte Kirche des Herrn aus der Zeit des Neuen Testaments ist. Das Fundament dieser Kirche sind das vollkommene Leben ihres Ecksteins, Jesus Christus, sowie dessen unbegrenztes Sühnopfer und buchstäbliche Auferstehung. Jesus Christus hat erneut Apostel berufen und ihnen Priestertumsvollmacht übertragen. Er lädt uns alle ein, zu ihm und in seine Kirche zu kommen, den Heiligen Geist und die errettenden heiligen Handlungen zu empfangen und immerwährende Freude zu erlangen. 200 Jahre sind nun schon vergangen, seit diese Wiederherstellung von Gott Vater und seinem geliebten Sohn Jesus Christus eingeleitet wurde. Millionen Menschen in aller Welt haben das Wissen um diese prophezeiten Ereignisse angenommen. Wir erklären voller Freude, dass die verheißene Wiederherstellung durch fortdauernde Offenbarung voranschreitet. Die Erde wird nie mehr so sein wie zuvor, denn Gott wird in Christus alles vereinen. Voller Ehrfurcht und Dankbarkeit laden wir als Apostel des Herrn alle Menschen ein, das zu erkennen, was auch wir wissen. Die Himmel sind offen. Wir bestätigen, dass Gott seinen Willen für seine geliebten Söhne und Töchter kundtut. Wir bezeugen, dass diejenigen, die sich Gebet erfüllt, mit der Botschaft von der Wiederherstellung befassen und im Glauben handeln, mit einem Zeugnis davon gesegnet werden, dass die Wiederherstellung von Gott kommt und dem Zweck dient, die Welt auf das verheißene zweite Kommen unseres Herrn und Erretters, Jesus Christus, vorzubereiten. Liebe Brüder und Schwestern, dies ist unsere Proklamation an die Welt zum 200. Jahrestag der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in seiner Fülle. Sie ist in 12 Sprachen übersetzt worden. Weitere Sprachen werden folgen. Sie ist ab sofort auf der Website der Kirche verfügbar, wo Sie ein Exemplar bekommen können. Befassen Sie sich damit allein und auch mit Ihren Angehörigen und Freunden. Denken Sie über die darin enthaltenen Wahrheiten und darüber nach, wie diese Wahrheiten sich auf Ihr Leben auswirken, wenn Sie sie hören und auf sie horchen und die mit Ihnen einhergehenden Gebote und Bündnisse befolgen. Ich weiß, dass Joseph Smith der vorherordinierte Prophet ist, den der Herr auserwählt hat, diese letzte Evangeliumszeit einzuleiten. Durch ihn wurde die Kirche des Herrn auf Erden wiederhergestellt. Joseph Smith hat sein Zeugnis mit seinem Blut besiegelt. Wie sehr ich ihn doch liebe und ehre. Gott lebt, Jesus der Messias, seine Kirche wurde wiederhergestellt. Er und sein Vater, unser himmlischer Vater, wachen über uns. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Da wir jetzt, meine lieben Brüder und Schwestern, der ersten Vision Joseph Smiths vom Vater und vom Sohn gedenken, hielten wir es für angebracht, zu unserer gemeinsamen Freude den Hosanna-Ruf anzustimmen. Dieser heilige Ruf ertönte in dieser Evangeliumszeit zum ersten Mal bei der Weihung des Kirtland-Tempels am 27. März 1836. Heute wird er bei der Weihung eines jeden Tempels angestimmt. Er ist ein heiliger Gruß an den Vater und den Sohn und versinnbildlich die Reaktion der Menschenmenge beim triumphalen Einzug des Erretters in Jerusalem. Er bekräftigt auch, was der junge Joseph an jenem Tag im Heiligen Hain erfahren hat, dass nämlich der Vater und der Sohn zwei verherrlichte Wesen sind, die wir verehren und preisen. Ich zeige nun, wie der Hosanna-Ruf ausgebracht wird. Dabei bitte ich die Kollegen von den Medien, diese hochheilige Handlung mit Würde und Respekt zu behandeln. Jeder, der daran teilnimmt, nimmt ein sauberes weißes Taschentuch, fasst es in einer Ecke und winkt damit. Alle gemeinsam sprechen dazu: Hosanna, 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 Gott und dem Lamm. Das wird zweimal wiederholt, worauf alle Amen, Amen und Amen sagen. Sollten Sie kein weißes Taschentuch haben, winken Sie bitte einfach mit der Hand. Brüder und Schwestern, ich bitte Sie nun aufzustehen und am Hosanna-Ruf teilzunehmen, woraufhin dann die Hosanna-Hymne und das Lied »Der Geist aus den Höhen« gesungen werden. Auf ein Zeichen des Dirigenten stimmen Sie bitte mit in das Lied »Der Geist aus den Höhen« ein. Hosanna, 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 Gott und dem Lamm. Hosanna, 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 Gott und dem Lamm. Hosanna, 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 Gott und dem Lamm. Amen, Amen und Amen.
Oh, our Father,
unser Vater,
in heaven,
im Himmel.
We come before thee now, Father, with gratitude in our hearts.
Wir kommen vor dich mit Dankbarkeit in unseren Herzen für den Geist, den wir verspüren durften während dieser Versammlung der Generalkonferenz. Wir sind dir dankbar für deine Liebe, für deine Geduld, für dein Vertrauen in uns. Wir sind dir dankbar, Vater, für das Geschenk deines Sohnes, unseres Erretters Jesus Christus. Wir sind dankbar für seine erlösende Liebe und sein erlösendes Opfer für uns, das im Garten Gethsemane seinen Anfang nahm und auf dem Kreuz von Golgatha sein Ende nahm. Vater, wir danken dir für die wunderbare Gabe, die uns stärkt, mehr wie du und dein Sohn zu werden. Wir sind dankbar für die Botschaften, die wir in dieser Versammlung hören durften, besonders von der Proklamation über deinen Besuch und den Besuch deines Sohnes bei Joseph Smith. Wir sind dankbar für deine Botschaft, die sich auf der ganzen Welt verbreitet. Und wir bitten dich, dass wir das in die Tat umsetzen mögen, was wir hier gehört haben. Und die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums deines Sohnes in aller Welt verkündigen. Wir bitten dich um Heilung und um Kraft. Wir bitten dich um Trost in diesen nie dagewesenen Zeiten. Und wir bitten dich, Vater, dass wir die Furcht und Zweifel überwinden mögen, wenn wir auf die Stimme deines Sohnes hören. Selbst Jesus Christus. Und dies sagen wir im Namen von Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 100
von der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.